Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror mit dem Thilo. Hallo.
Hallo, Antje. Schönen guten Morgen.
Und wir werden uns heute mal zwischen Umzug und Arbeits-Odyssee. Also bei mir ist es der Umzug, bei dir ist es die Arbeitsodyssee. Ja. Werden wir uns heute in dieser Folge mal ein bisschen monothematisch mit einer Filmreihe befassen. Und das wird die Alien-Reihe sein, wie ihr es wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gelesen habt. Anlass ist natürlich die Veröffentlichung des neuen Teils Alien Romulus. Und aus dem Grund haben wir uns gedacht, hey, es macht doch total Sinn, einfach einmal die komplette Reihe zu besprechen. Außen vor werden so ein bisschen Alien vs. Predator und Alien vs. Predator 2 bleiben. Aber von Alien von 1979 bis Alien Romulus 2024 werden wir über alles sprechen. Natürlich in unserer gewohnten einen Stunde. Und aus, wie immer, zwei verschiedenen Blickwinkeln, denn du bist wahrscheinlich mit der Reihe mehr oder weniger aufgewachsen. Ich habe viele Sachen, die mit Alien zu tun haben, nachgeholt, habe lediglich Prometheus, Alien Covenant und jetzt Alien Romulus auch zu der Zeit gesehen, in der sie rausgekommen sind. Aber, das kann ich sagen, ich habe das Original Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, wie er ja den deutschen Nachtitel heißt, habe ich tatsächlich im Kino gesehen, in einer Wiederaufführung. Dürfte jetzt auch 5-6 Jahre her sein. Damals war das der Alien Day. Daher würde ich fast davon ausgehen, vielleicht war das 2019, wobei andererseits war da ja Corona. Ich hätte jetzt gedacht,
dass... Das kommt hin. Corona war erst ab 2020.
Okay, dann wird es wahrscheinlich 2019 gewesen sein, denn dann hat der Film da ja, oh, jetzt muss ich rechnen.
Ja, das stimmt.
40-jähriges Jubiläum gefeiert, nicht? Oder 50?
79. Jetzt bist du in Mathe natürlich besser als ich. Also 79 bis 19 sind...
Das sind 40 Jahre.
Gut.
Gott, oh Gott, oh Gott. Also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, es wird 2019 gewesen sein, ist ja aber auch egal, viel interessanter ist, wann hast du denn Alien das erste Mal gesehen?
Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich komme aus Gütersloh, wir hatten ja einen Militärflughafen und deswegen hatten wir englisches Fernsehen, wo echte Kinohits schon kamen, lange bevor sie bei uns im Fernsehen liefen. Und ich glaube, ich habe dann einen Alien 85 da auf SSBC bzw. BFBS geguckt. Im 4:3 Format und leise, damit meine Eltern das nicht mitkriegen. Der Film konnte also bei meinem ersten Schauen noch nicht seine 100%ige Wirkung entfalten. Aber ich war natürlich ganz aufgeregt, dass ich den nachts heimlich geguckt habe.
Und warst du auch abseits davon, dass es natürlich irgendwie ein besonderes Ereignis war, warst du sofort hooked, was die Welt angeht? Beziehungsweise war dir damals schon klar, wobei ich weiß gerade gar nicht, Aliens ist von 1986, genau. Also die Fortsetzung. Stand das damals schon fest, dass der zweite Teil kommen wird? Weißt du das zufällig noch?
Das habe ich dann in der Cinema frühzeitig erfahren. Es gab ja kein Internet, aber das war auf jeden Fall so ein Klatschthema. Und ich war auch aufgeregt. Ich war schon auch aufgeregt vom ersten Alien, weil als Kind habe ich natürlich auch diese Poster wahrgenommen mit diesem Ei drauf. Und meine erste Cinema war die mit Blade Runner. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, da kam irgendwann Alien auf VHS raus. Und deswegen waren in dieser Cinema lauter Bilder aus Alien. Ich betone, keine Monsterbilder, sondern diese Raumanzüge und dann diese Locations, wo die da bei diesem Space Jockey drin sind. Und ich habe nur diese Bilder gesehen und fand das unerträglich gruselig. Ich fand ja als Kind Weltraum tatsächlich sowieso gruselig. Ich glaube, weil ich... Im Kindergartenalter im Kino zu oft Trailer von Weltraummonster oder auch irgendwie Katastrophenfilm gesehen habe. Das hat sich alles so vermengt. Lava, Feuer, Dunkelheit. Das tatsächlich merke ich manchmal heute noch so Backflashes. So bei manchen Einstellungen, manchen Filmen, wo es Feuer, Dunkelheit, Endlosigkeit und dieses Ungewisse im All, dass ich dann so ein komisches Gefühl kriege. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Und das hat, dieses Gefühl hat Alien da irgendwie bei mir damals übererfüllt mit diesen Fotos in der Cinema. Als ich dann natürlich so 14 war und den Film geguckt habe, war ich natürlich schon ein bisschen neugieriger. Und auf Aliens habe ich mich dann natürlich total gefreut, dann, dass der kam.
Damit greifst du ein bisschen meine nächste Frage vorweg, nämlich inwiefern denn Alien deine vorab sehr hohen Erwartungen an was richtig, richtig Gruseliges erfüllen konnte. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du das gerade so erzählst, dass ja in der Cinema dann auch keine Bilder vom Monster abgedruckt waren, beziehungsweise eben vom Alien.
Ja, oder so diffus im Dunkeln, das war's ja. Ich konnte mir das Monster in seiner Körperlichkeit nicht erklären. Weißt du, weil das immer nur so Fragmente waren, da so ein Sabber oder mal so die Schnauze und man wusste gar nicht, bis man den Film gesehen hatte, eigentlich bis am Ende das Monster rausgesprengt wird, wusste ich gar nicht, wie sieht es konkret aus. Das ist aber auch eine Stärke des Films, finde ich.
Und wie war es dann, als du es gesehen hast? Hat es deine Erwartungen übertroffen? Hat es sie erfüllt?
Also ich würde sagen, der Film hat meine Erwartungen übertroffen, aber tatsächlich erst so ein bisschen später, als ich den adäquat dann, ich würde sagen, der hatte eine ZDF-Ausstrahlung, ich glaube, die war 87, 88. Und da habe ich mir den natürlich aufgenommen. Ich habe früher meine VHS-Kassetten noch durchnummeriert und es war meine erste Aufnahme. Ich habe das Tape noch und du wirst es nicht glauben, wann ich es zum ersten Mal geguckt habe, dieses Tape, was ich damals bei der Fernsehpremiere aufgenommen habe. Willst du es erraten, wann ich es geguckt habe?
Ja, vor allen Dingen bin ich wahnsinnig gespannt, woher du das noch so genau weißt. Also erzähl.
Ja, weil es ein Monat her ist.
Ach, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du noch einen VHS-Player zu Hause hast.
Ich habe bei meinen Eltern noch einen VHS-Player, ich war bei meinen Eltern und ich dachte mir, okay, Antje und ich nehmen auf, ich muss jetzt Alien nochmal gucken. Ich habe den natürlich mittlerweile 20 Mal gesehen, klar, aber jetzt länger nicht. Und ich dachte, komm ey, ich habe den doch hier irgendwo noch und ich hatte sogar noch das selbst gebastelte Cover und da war das Tape drin. Aufgenommen auf eine 240er. Der zweite Film auf dem Film, auf diesem Tape ist Manche mögen's heiß, also gegensätzlicher kann es nicht sein. Und dann habe ich mir Alien 4:3, 16:9, also 1:1,85, die haben ja nie komplett CinemaScope, haben sie ja selten ausgestrahlt. Ich habe dann die ZDF-Premiere geguckt auf dem alten VHS-Tape, was noch ganz okay aussah. Und ich habe festgestellt, dass der Film auf VHS von so einem alten Schangeltape ganz gut kommt, weil du hast...
Das finde ich stark.
Ja, also...
Das finde ich wirklich stark.
Das ist wirklich eine Erkenntnis, Antje, die ist jetzt 4 Wochen alt, ne? Also das... versuch es auch mal. Gib einem Film auf VHS mal wieder eine Chance. Dieses gruselige, diffuse, diese Überwachungskameras, dieses Dokumentarische, wie Ridley Scott das inszeniert hat, das kommt auf so einer gammeligen Kassette gar nicht schlecht. Weil es eben ganz weit weg ist von Hochglanz und ich erkenne jedes Seil und jeden Trick. Ne? Also der Film hat eine unglaubliche Wirkung. Ich habe den auch mal im Kino gesehen, das weiß ich. Das war Anfang der 90er, da gab es mal wieder eine Wiederaufführung aus dem Gütersloh im größten Kino. Und da hat er mich auch schon begeistert. Also der hat mich eigentlich immer mehr begeistert als in meiner konkreten Teenie-Phase mit 14, wo ich den im Fernsehen, wie gesagt, dann so heimlich abends, so mit schlechtem Ton, leise. Er hat mich immer mehr begeistert als beim ersten Gucken. Das ist ja manchmal bei Filmen so. Man hört so viel und dann sieht man es zum ersten Mal und muss das erstmal verarbeiten.
Ja, ich habe leider keinen VHS-Kassettenrekorder mehr, aber meine Mama hat das auch gemacht. Die hatte sogar, ich weiß noch genau, das war ein dunkelrotes, in Leder eingebundenes Buch. Mit so, da konnte man so Ringzettel so reintun. Also man konnte das erweitern. Das war kein fertiges Buch, sondern man konnte das um Zettel und Seiten erweitern. Und dann hat sie Filme und auch teilweise Dokus und Folgen von Serien und so weiter, die hat sie aufgenommen und darin archiviert. Und da waren dann zum Beispiel so Sachen drin wie das Schweigen der Lämmer zum Beispiel.
Geil.
Oder auch Sieben. Was ich damals aber alles nicht gucken durfte, weshalb sie mir beispielsweise erst das Buch von das Schweigen der Lämmer geschenkt hat. So nach dem Motto, das Buch ist ja nicht so schlimm. Und wenn du das Buch, aushältst, dann kannst du irgendwann auch den Film gucken.
Aha.
Und ich weiß noch, dass dieses, Ach, dieses Buch war toll. Ich weiß nicht, ob sie es noch hat. Ich würde da total gerne mal reinschauen. Alien war aber definitiv nicht dabei, weil meine Mama selber nicht überhaupt gar kein Science-Fiction- und Horror-Fan ist, abgesehen von Das Schweigen der Lämmer und Sieben. Und genau, das verbinde ich so ein bisschen mit VHS-Kassetten. Ich habe aber lustigerweise meine erste Begegnung mit Alien selber über eine Fernsehshow gehabt, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Und das finde ich total traurig, weil ich mochte die total gerne. Es gab nämlich vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch in der Schule, da gab es eine Sendung bei Kabel 1, die hieß Die besten Filme aller Zeiten. Und das muss man sich vorstellen, wie eine Ranking-Show, wie die ultimative Chartshow beispielsweise, aber für Filme. Und da wurden dann verschiedene Genres gerankt. Die gruseligsten Filme aller Zeiten gab's. Das war natürlich das, was ich geguckt habe. Das habe ich mir damals sogar aufgenommen auf VHS-Kassette, weil ich das so cool fand.
Zu Recht.
Ist leider irgendwann verschollen gegangen. Und ich weiß noch, Shining war auf Platz 1. Mhm. Aber da habe ich auch das erste Mal Bilder eben von Alien gesehen. Und bis ich ihn dann geguckt habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich ihn vor der Kino-Wiederaufführung tatsächlich mal zu Hause gesehen habe oder ob die Wiederaufführung im Kino das erste Mal war, dass ich ihn gesehen habe. Aber und jetzt kommen wir mal so ein bisschen endlich auch zum Sprechen über den Film an sich. Ich war wirklich sehr angetan von dem Film, was ich so gesehen nicht erwartet hätte. Weil, das habe ich hier im Podcast ja auch schon gesagt, ich bin weder so der Fantasy, beziehungsweise also High Fantasy, noch der Science-Fiction-Typ. Aber ich finde, vielleicht trägt die Tatsache so ein bisschen dazu bei, dass sich das Alien natürlich sehr stark im Horrorkino verortet ist und der erste Teil auch noch nicht so eine Redundanz besessen hat. Also da kommen wir später zu. Ich muss leider gestehen, ich bin so gesehen nicht der größte Fan der Alien-Reihe, weil ich finde, dass sich das alles sehr stark wiederholt und ich auch von dem Setting irgendwann ermüdet bin. Aber der erste Teil ist meiner Ansicht nach wirklich nicht nur der beste Teil, sondern auch in seiner ganzen Intensität und auch so, ich sag mal, Einfachheit. Und aufgrund dessen, dass sich die Figuren im Gegensatz zu späteren Filmen auch noch wirklich alle so verhalten, wie sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verhalten würden, für mich wirklich ein sehr, sehr intensiver und toller Film, auch wenn ich natürlich die legendäre Szene, wie der Facehugger sich aus dem Brustkorb rauswühlt, die kannte ich natürlich schon. Aber trotzdem hat sie im Kino immer noch ihre Wirkung entfaltet.
Ja, die war natürlich im ZDF so leicht gekürzt. Das ging wohl irgendwie damals nicht anders, obwohl er nach 11 lief. Aber das hatte ich natürlich auch dann doch schon später in dem Buch Die Tricks oder die Effekte von Cinema. Will nichts Falsches sagen. Ich meine, da wäre das gewesen. Ein Buch, dessen erste Auflage aus dem Verkehr gezogen wurde, weil da ein Bild von Maniac und dieser Skalpierung vorne drauf war. Und dann musste das irgendwie ersetzt werden durch ein anderes Bild.
Vorne drauf sogar.
Vorne drauf, da waren mehrere, Halleluja. Weißt du, diese Cinema-Bücher, da waren so mehrere Fotos und eins davon war so die Skalpierung, wie sie so skalpiert wurde. Und weil der Film, weil der Film verboten war, war das dann irgendwann schwierig.
Ja.
Die Tricks hieß das, glaube ich. Ich meine, aber auf jeden Fall hatte ich auch Fotos gesehen und war jetzt ganz gespannt und dann war das leicht gekürzt. Ich hatte es natürlich auf dem englischen Fernsehen schon geguckt, aber ja, ich muss sagen, dafür, dass Ridley Scott vorher nur einen Kinofilm, Die Duellisten, gedreht hat und dann mit seinem Werbekameramann und er hatte ja eine Werbefilmfirma, dann dieses Ding in Angriff genommen hat, ist das ein unfassbares Meisterwerk geworden. Und ich muss wirklich sagen, er gefällt mir, glaube ich, heute besser noch als damals. Weil, wie gesagt, ja, als Teenager erwartet man immer sonst was irgendwie, dann ist man irgendwann auch in diesem Splatter-Alter und dann will man mehr. Und Und jetzt kann man ihn ganz anders schätzen, von seiner Stimmung, von der Wirkung, diese Bilder, dieses Dokumentarische, dieses Abgefuckte. Eigentlich erzählt er uns ja so eine Industriebrachen-Atmosphäre, ne? Mit Leuten, die nur mal lochen wollen, ihren Job machen wollen, wie auf so einem Schiff eigentlich, ne? Mit Gütern. Also, ja, es ist so eine trostlose Bestandsaufnahme von einem Arbeitsalltag, wie ihn unzählige Leute kennen, auch wenn die vielleicht nicht für 10 Jahre dann mal irgendwie in Tiefschlaf versetzt werden.
Ja, ich glaube, bei mir ist das tatsächlich auch so, dass ich ihn mit der Zeit immer mehr zu schätzen weiß. Liegt auch so ein bisschen, glaube ich, daran, dass ich mittlerweile nicht mehr so den Drang verspüre, diesen Film gut finden zu müssen, weil er ein Klassiker ist. Ah, also ja. Das hat man ja, finde ich, heutzutage sehr stark, wenn man dir sagt, hey, du musst den Klassiker mal nachholen, dass man dann so diesen Druck verspürt, oh, das ist ein Klassiker, ich muss den unbedingt mögen, weil wenn ich sage, ich mag, keine Ahnung, jetzt mal komplett ins Blaue gesprochen, ich mag Der Pate nicht, dann spricht man mir direkt sämtliche Kompetenz in Sachen Film an, ab, meine ich. Und deshalb ist es für mich immer so ein bisschen, war früher, als ich noch einen Letterboxd-Account hatte beispielsweise, so, dass ich mich immer nicht getraut habe, da einen Klassiker neu einzuloggen, weil ich dachte, oh, wenn ich dem Film jetzt nur 2,5 Sterne gebe, weil ich fand ihn einfach nicht so spannend. Gott, was denken die Leute dann von mir? Also ich habe zum Beispiel vor kurzem das erste Mal Saturday Night Fever gesehen und fand den ganz furchtbar. Ich fand den wirklich, also ich fand den ganz, 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 ganz schlimm.
Ist schlecht gealtert, und, das stimmt es mal, ne?
Ja, und muss sagen, der hätte bei mir wirklich 1 Stern bekommen, so.
Ja, verstehe.
Und muss sagen, also der funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr. Also der ist ja wirklich einfach nur super unangenehm. Und
weil er einfach ein totales Arschloch ist eigentlich. Ja,
wie kann man sich denn, das muss ich wirklich sagen, wie kann man sich denn, ich lass den 2 Stunden gehen, wie kann man sich denn 2 Stunden mit solchen Arschlöchern abgeben wollen? Aber das fand ich total unverständlich, aber ist ja so gesehen, ist ja auch egal. Es geht nur darum, dass ich dadurch, dass ich Alien zum einen auch wirklich mochte, also das ist ja das klar. eine, aber ihn auch dann im Nachhinein immer mehr zu schätzen wusste dafür, was er auch für das Horrorkino gemacht hat. Und das sind so die beiden Gründe, weshalb ich auch sage, so mit der Zeit weiß ich den immer mehr zu schätzen und liebe auch, um mal so ein bisschen detaillierter in den Film einzusteigen. Für mich ist halt vor allen Dingen auch Sigourney Weaver so ein großer Grund, weshalb der Film so hervorragend funktioniert. Und ich mag Sigourney Weaver bis heute unglaublich gerne und finde, dass das so eine Darstellerin ist, die sich so komplett von allen anderen Darstellern abhebt. Ich finde, sie ist so für mich in einer Reihe mit Jodie Foster, diese sehr uneitlen Schauspielerin oder auch Susan Sarandon, diese sehr uneitlen Schauspielerinnen, die einfach komplett in ihrer Rolle versinken, überhaupt keine Hemmungen haben, sich fernab von ihrem, ja, von ihrem Hollywood-Ich zu präsentieren, die auch experimentell unterwegs sind, was so Rollenannahmen angeht, und Sigourney Weaver für mich existenziell wichtig für das Gelingen dieses Films.
Ja, nicht nur dieses Films. Ich finde sogar, dass sie das Herzstück ist dieser Serie und man immer so ein bisschen dann hinten raus aus dem Auge verloren hat, dass die Leute viel mehr an ihrer Figur kleben als an Monstermassaker. Wobei, ich möchte das nicht schmälern, ich war immer großer Freund des Monstermassakers, also nicht falsch verstehen. Aber das wäre natürlich nie so effektiv gewesen, wenn sie nicht als Ripley uns emotional durch diese Serie geleitet hätte. Und das tut sie in diesen 4 Filmen einfach als komplettes Zentrum des ganzen Geschehens. Und das fehlt allen anderen Beiträgen der Reihe, wo sie nicht dabei ist. Also das ist erstmal ein ganzen Schlag auf einem ganz anderen Level, wenn Sigourney nicht dabei ist. Weil es ist vor allem ihre Geschichte. Es ist ihre, sie ist eine einfache Arbeiterin, die ihren Job machen will. ausgebeutet wird von Weyland Yutani und damit sozusagen, sie wird ruiniert von ihrem Arbeitgeber über Jahrhunderte. Das ist ja eigentlich die Geschichte und muss sich, obwohl sie überhaupt nicht daran interessiert ist, dann mit der Rüstungsindustrie auch noch auseinandersetzen. Denn das zieht sich ja dann auf der anderen Seite auch durch als immer wiederkehrendes Element. Und das ist David gegen Goliath. Und nicht nur wegen der Monster. Die Monster sind ja eher zwischengeschaltet, wenn man das mal ganz von oben betrachtet. Ne?
Muss ich nämlich auch sagen, ich finde dafür, dass es halt der Film ist mit dem Alien, das sich durch den Brustkorb kämpft. Dafür ist es eigentlich auch ein Film, der relativ wenig die Monster eigentlich zeigt. Also klar, mit der Zeit eskaliert es immer weiter, auf jeden Fall. Aber so per se geht's viel um die Menschen. Und das ist, glaube ich, auch, ja, dadurch, dass der erste Teil noch so einen emotionalen Anker hat und man mit den Figuren auch mitfiebert, ist es für mich auch der emotional forderndste und der, mit dem ich auch selber noch am meisten mitgehe.
Ist ja auch interessant, dass da im ersten Teil schon so Männlein und Weiblein eigentlich gleichberechtigt nebeneinander malochen.
Genau.
Es wären so hier Veronica Cartwright und Tom Skerritt, da wird so ein bisschen so angedeutet, da könnte irgendwie, aber das ist einfach nicht das Thema. Da wird einfach geschuftet, da ist man irgendwie, ja, wie auf so einem Ozean. Es sind eigentlich so Seeleute, ne? Alle. Die wollen von A nach B und ihre Ruhe haben und sind dann noch so, ist ja auch dieser Ehrenkodex, dass man natürlich ein Seenotsignal dann verfolgt und hilft. Und das ist ja ein uraltes Phänomen irgendwie, wenn man das so in der Geschichte der Kultur betrachtet. Ich habe jetzt immer so überlegt, es wurde Alien immer so Plagiatsvorwürfe gemacht. Also auch so, es gibt so It, der Schrecken schleicht durch die Nacht und dann heißt schleicht durchs All. Da wird immer gesagt, dass Alien komplett geklaut ist von diesem Film und nach äußerlichen Maßstäben stimmt das auch, dass so ein 58er Schwarz-Weiß-Film. Und klar, der hat tatsächlich fast dieselbe Story. Genauso Planet der Vampire hat was, wo man denkt so, hey, Moment mal, haben die Planet der Vampire geguckt? Das ist ein italienischer Film aus den 60ern. Also es gibt eine Menge so B-Movie, in Anführungsstrichen Vorläufer. Aber wir können auch noch weiter zurückgehen. Eigentlich ist die Story auch ein bisschen nah dran an King Kong. Oder noch davor, wenn du Nosferatu nimmst. Wir haben ja gerade noch hier diese sozusagen Single-Auskopplung, die letzte Fahrt der Demeter gesehen. Das ist ja eigentlich schon in dem Roman angelegt. Die Schiffsfahrt mit dem Monster und der Dezimierung der Seeleute. Und eigentlich ist es so eine Art Archetyp der Unterhaltungsbranche, sag ich mal, die schon sehr alt ist. Denn der Roman von Dracula ist ja noch mal älter. Also wer klaut hier bei wem, das weiß man nicht. Im Prinzip ist schon Alien 79 ein relativ alter Hut von der ursprünglichen Story. Und das, würde ich sagen, verdeutlicht nur mehr, wenn man das bedenkt, dann verdeutlicht das nur mehr, wie wichtig diese Besetzung und diese Menschen untereinander in ihren Funktionen sind. Das ist natürlich was mir garantiert nicht mit 14 aufgefallen ist, sondern jetzt über die Jahre und vor allem jetzt nochmal, wo ich alles am Stück geguckt habe.
Aber das ist spannend, was du auch zu Die letzte Fahrt der Demeter sagst, weil ich habe diese Verbindung nie hergestellt, aber es ist natürlich völlig wahr. Also eigentlich ist es Alien nur mit einem Vampir auf einem Schiff, anstatt in einem Raumschiff.
Das fiel mir
also
aber
hast
auch
du völlig recht.
Fiel mir jetzt erst auf, weil ich dachte, ja klar, okay, der Planet der Vampire stimmt. Und It, Terror von Beyond Space, den habe ich hier auch auf Blu-ray, den habe ich den auch geguckt, dachte, ja, dann haben sie da geklaut. Dann fiel mir irgendwann auf, eigentlich haben sie bei King Kong geklaut. Aber die Wahrheit ist, sie haben schon bei Nosferatu geklaut und der ist von 22. Und Nosferatu hat ja Dracula geklaut. Also irgendwie, man weiß jetzt auch gar nicht, wo Bram Stoker das vielleicht schon mal gelesen hat, in irgendeiner griechischen Tragödie, ich habe keine Ahnung, ja.
Ja. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil. Der kam dann nämlich 7 Jahre später und Ridley Scott hat in diesem Fall auch nicht Regie geführt, sondern James Cameron. Und da muss ich die Alien-Reihe wirklich für loben. Ich finde es toll, wie sich die einzelnen Regisseure, die hier gewählt wurden, auch ausleben durften in den Filmen. Also man hat nicht das Gefühl, wie das teilweise bei Marvel der Fall ist, dass nur noch wirklich sehr vereinzelte Versatzstücke des Regie-Schaffens übrig bleiben. Also da gibt's Beispiele, wo es deutlicher zutage tritt, wer da Regie geführt hat. Zum Beispiel Eternals, da hat ja Chloe Zhao Regie geführt und ich finde, dass man das von der ganzen Inszenierung her merkt. Aber jetzt bei einem Doctor Strange 2, dass da Sam Raimi Regie geführt hat, finde ich, merkt man nur noch wirklich an sehr vereinzelten Spurenelementen.
Merkt man überhaupt gar nicht.
Und die Alien-Reihe, es gibt da ja am Anfang die Szene mit dem Auge.
Ja, ja, aber das sind Zitate so aus eigenen Filmen. Ja, das hätte ja auch wer anders machen. Aber das ist Doctor Strange 2, ach, ja, ja, das ist noch ein eigenes Thema. Hat
aber
mich
das
deprimiert.
Ist so, ja. Ja. Aber so einmal so die Bandbreite an, wie dürfen sich Regisseure im Rahmen eines Franchises austoben? Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Alien-Franchise den Leuten immer direkt freie Hand gelassen hat. Also James Cameron hat, finde ich, mit Aliens die Rückkehr, beziehungsweise Alien 2, das Ganze noch mal auf ein wesentlich größeres Niveau gehoben.
Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
That's the plan.
They cut the power.
How could they cut the power, man? They're animals.
There's movement all over the place. 5 meters, man. 4.
Aliens. This time, it's war.
Und hat natürlich auch wieder auf Sigourney Weaver zurückgreifen können. Das Ganze spielt viele, viele Jahre nach den Ereignissen von Alien 1. Und man hat aber wirklich das Gefühl, dass das alles noch wirklich gut ineinander greift, Teil 1 und 2, obwohl ja Ridley Scott noch nicht mal mit produziert hat. Also der hat ja wirklich überhaupt absolut gar nichts mit Alien 2 zu tun. Und das finde ich faszinierend, dass zwar James Cameron hier sehr stark das machen durfte, was er wollte, auch am Drehbuch mitgeschrieben hat und so weiter, beziehungsweise das Drehbuch unter Zuhilfenahme von Ideen anderer Leute wie David Giler oder Walter Hill eben komplett selbst verfasst hat. Und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass sich das Ganze komplett abhebt vom bisherigen, was bisher geschah.
Nee, genau. Das ist, Ridley Scott hat man gar nicht gefragt. Er meinte selber irgendwann, vielleicht war er ein bisschen unangenehm bei den Dreharbeiten von Teil 1. Woraus man jetzt schließen kann, was man möchte, er ist, glaube ich, ein ganz schönes Alpha-Tier. Also, und ich glaube, er leidet nicht unter Minderwertigkeitskomplexen. Walter Hill und David Giler hatten irgendwie die Rechte mit ihrem Brandywine. Und eigentlich war es ja die Idee von Ronald Shusett und Dan O'Bannon. Dan O'Bannon hatte ja damals schon die Hauptrolle und das Drehbuch geschrieben zu Darkstar. Also wenn ein Film am ehesten der Vorgänger ist zu Alien, ist es wahrscheinlich Darkstar von Carpenter, den auch Dan O'Bannon geschrieben hat. Und er wollte eigentlich Darkstar in noch düsterer machen, was zu Alien führte. Aber bei Aliens haben sie ihn auch nicht gefragt. Er war natürlich damals auch auf dem Sprung und hat Return of the Living Dead gedreht als Regisseur. Jetzt kommt hier auch ein Alien. Meine Katze bringt mir die Stoffratte und ist ganz furchtbar freudig. Und es gibt ja dieses Meme, wo die rote Katze Jonesy das Alien in der Schnauze hält. Und das habe ich hier gerade live.
Ja, es klingt, es muss unbedingt drin bleiben. Das klingt ja, das klingt ja verzweifelt.
Sie legt mir dann, nee, das machen die so. Die bieten einem ein Opfer wahr und möchten dann gestreichelt werden. Das mache ich jetzt mal.
Hast du gut gemacht, Jonesy. Ist die
Miley. Ja, diese Leute wurden nämlich nicht gefragt. Jetzt ist sie ruhig. Ja, fast. Ja. Irgendwie haben doch die. Also Walter Hill ist doch selber Regisseur. Ich frage mich immer, warum er bei Alien sich so konsequent im Hintergrund hält. Ich glaube, er hätte mal gesagt, das wären ihm zu viele Effekte. Da verliert er die Übersicht. Das ist ihm zu anstrengend. Jedenfalls reichte ihm das wohl, die Drehbücher so ein bisschen zu pushen und dann einfach nur Geld zu organisieren. Oder hat Walter Hill einfach nur einen Ehrentitel, weil er beim ersten dabei war? Ich weiß es nicht, denn er ist ja selber ein absoluter Regie-Klassiker, Legendenmeister. Keine Ahnung. Aber jedenfalls ist die Originalbesetzung nicht dabei. Und Cameron hatte gerade das Drehbuch von Terminator rumgeschickt. Und da waren die wohl begeistert von. Deswegen haben sie ihn noch vorgeladen. weil das Drehbuch gut war und weil er dann was Eigenes gepitcht hat, was seiner Meinung nach dann irgendwie schief verlief, weil Walter Hill und David Giler da gar nicht Fan von waren. Und dann haben sie gesagt, bevor er aus der Tür war, gesagt, ach, warten Sie mal, wir haben hier was anderes, Alien 2. Und da wurde James Cameron hellhörig und hatte erst gar keine Zeit, weil er Rambo 2 schreiben musste und Terminator zu Ende schreiben wollte. Und dann hat er alle drei irgendwie geschrieben. Ja, hin und her, hin und her, hin und her. Irgendwann war das Drehbuch fertig, ne?
Ja, ich wollte schon sagen, Terminator, finde ich, findet sich, ist jetzt schwer zu sagen, findet sich in Alien 2 wieder.
Absolut,
aber so
richtig.
Aber so diese ganze Körperlichkeit und dieses futuristisch-technologische, das ist, finde ich, schon sehr stark, auch in den Terminator-Filmen von James Cameron zu finden. Du hast gerade John Carpenter erwähnt. Da würde ich doch direkt mal reinschmeißen. Wir haben zwar verschiedene Regisseure, die am Alien-Franchise beteiligt sind, aber natürlich nicht alle. Gibt es irgendjemanden, bei dem du sagst, der wäre eigentlich prädestiniert dafür, einen Alien-Film zu inszenieren? Weil ich finde, John Carpenter wäre eine gute Antwort. Ich würde noch mal David Cronenberg reinschmeißen.
Beides sehe ich genauso. John Carpenter hat seinen Alien-Film gedreht mit Das Ding aus einer anderen Welt. Ne? Der lief ja dann sozusagen in der Folge, wo dann Alien-Filme plötzlich, sagen wir mal, en vogue wurden. Also es ist ja auch interessant, dass Cameron, dass Aliens sozusagen eine Spätfolge ist, wieder des Ausbildungsgebärens von Roger Corman. Den hatten wir ja hier auch schon mal als Thema, der wahnsinnig viele günstige Filme gemacht hat und wahnsinnig viele spätere Filmemacher und Macherinnen sozusagen auf den Weg geholfen hat. Und hier sind es direkt drei. Also James Cameron hat bei Roger Corman angefangen, hat Effekte gemacht, zum Beispiel für Galaxy of Terror. Das ist ein Alien-Rip-Off gewesen von 81, was Roger Corman billig gedreht hat. Gail Ann Hurd hat für Roger Corman, ist die Produzentin von Aliens und hat auch bei Roger Corman als Produzentin ihre ersten Filme produziert. Und James Horner hat seine ersten Filmkompositionen, Musik für James Cameron, für Roger Corman geschrieben. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass in Pinewood gedreht wird, in England, genau wie beim ersten Film. Und da hast du alteingesessene Leute, die haben Angestelltenjobs, die werden nach Tarif bezahlt. Und das sind alles Engländer, die etliche Klassiker auf den Schultern haben. Und dann kommen diese jungen Wilden von Roger Corman, überstundenmäßig geplagt, nach England und wollen da jetzt die Fortsetzung zu Alien drehen, was ja eigentlich ein englischer Film ist. Da war eine Menge schlechte Stimmung am Set. Da musste James Cameron sich durchsetzen. Er selber war ja erst 31. Gail Ann Hurd war die Producerin, war 30. Die Engländer haben die Kids praktisch nicht für voll genommen, die da Roger Corman geschickt hatte aus seiner Billigschmiede. So war ja wahrscheinlich die Ansicht. Die Engländer wollten um 5 Uhr schön ihren Tee trinken und da gab es wohl einiges erstmal an Diskussionen und auch wegen Überstunden und so weiter. Und naja, wie das dann halt so ist, die Engländer hatten alle für Kubrick gedreht und Clockwork Orange. Irgendwann musste der Aufnahmeleiter jedenfalls, oder war es der Regieassi, der wurde gefeuert. Sagen wir es, wie es ist, weil er sich da nicht einfügen konnte und die nicht für voll nehmen konnte. Irgendwann war der Film dann aber fertig und du siehst es genau richtig. Ich habe das damals schon mit 15 so wahrgenommen, dass das wie eine stilistische Fortsetzung von Terminator rüberkommt, weil es sind ganz viele Darsteller, Bill Paxton, Lance Henriksen, Michael Biehn, die kommen alle von Terminator. Dann dieser Stil, Science Fiction, Splatter, blaues Licht bei Nacht und was es da alle gibt, Maschinen und futuristische Szenarien und das taucht alles in Aliens wieder auf. In 137 Minuten war das einfach. Das war ein Kinoerlebnis, das werde ich niemals vergessen. Da war ich verschmolzen mit diesem Filmerlebnis. Ich habe da gesessen, wir waren um 7:45 drin, der Dirk und ich. Und dann schleichen die ja in dieses Labor rein und gucken sich diese Reagenzgläser an. Und dann poppt ja dieses eine Alien so vor das Glas. Das war der bis dahin schlimmste Schock, den ich in meinem Leben hatte. Ich habe den Pullover ausgezogen, ich hatte Schweißausbrüche. Und dann sind wir danach noch mit dem Fahrrad nach Hause und ich dachte, was habe ich da gerade gesehen? Ich habe sowas noch nie erlebt. Also nicht nur einen Film gesehen, sondern ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt, wie gerade diese 2,5 Stunden im Kino. Das war völlig für mich ein Gamechanger, wie fast nie davor und nie danach.
Würdest du, wie würdest du es einordnen, so qualitativ? Findest du, dass man, also muss man jetzt die Filme vergleichen oder stehen die jetzt für sich? Also ich finde schon, also ich mag den ersten Alien lieber, weil er mich einfach mehr erreicht durch diese Intensität. Ich brauche diese Action und dieses größere Tohuwabohu, das brauche ich einfach nicht, weil ich dann doch jemand bin, der bei Alien die leisen Töne deutlich mehr zu schätzen weiß. Wir kommen auch später noch zu Prometheus, den ich zum Beispiel sehr mag, genau aufgrund dessen. Deshalb, ich mag den zweiten Alien auch, ab dem Teil aber vorwiegend unter der Beobachtung, was verschiedene Regisseure aus dem Film machen. Hat natürlich trotzdem Atmosphäre und so weiter, ganz klar. Aber ab hier geht's für mich zumindest leicht bergab.
Cameron hat ja gesagt, der erste Film ist eine Geisterbahnfahrt, der zweite eine Achterbahnfahrt. Ich persönlich mag den zweiten lieber. Das hat auch mit diesem Erlebnis damals mit 15 Jahren im Kino zu tun, weil mich das so umgehauen hat. Und ich fand ihn auch, ja, du hast recht, er ist nicht so subtil, aber er hat auch jede Menge Horror, Grusel und Schock und was weiß ich was zu bieten. Dazu noch diese unfassbare Action. Ich finde, dass Ripley auch noch besser ist als im ersten Teil. Allein diese Abgefucktheit nach 57 Jahren wieder erweckt zu werden. Und dann hat sie schon wieder so Schlipsträger vor sich gesetzt. Das ist auch geil inszeniert, wie so ein Konferenzraum da. Und dann einfach nur diesen Wut auf diese ganzen Trottel. Und sie weiß es einfach besser. Das ist einfach eine geile Haltung, die sie hat. Und als Actionheldin ist sie dafür natürlich einfach wie geschaffen. Mit diesem Background. Dieser Wut und wow, das dann auch irgendwie, das ist ja leider nur ein Director's Cut, dass man erfährt, dass sie eine Tochter hatte, die dann verstorben ist. Und ja, das trägt sich durch den ganzen Film. Auch wieder, was ich eben sagte, ob Action oder Geisterbahn, wir sitzen mit Sigourney im selben Wagen, weißt du? Und sie trägt uns da durch. Und sie soll es machen. Und sie schafft es auch. Es ist einfach, die ist auch damals als Frau noch nicht oft Actionheldin sein durften. Die Idee war ja tatsächlich Ridley Scott, der hat eine Männerfigur in eine Frauenfigur umgewandelt. Es ist ihm anzulasten, dem alten Macker. Der hat es begründet und James Cameron hat es ausgebaut. Auch danach nochmal mit Sarah Connor, die ja eigentlich auch die wahre Hauptfigur von Terminator ist, ne? Da hat man schon damals eigentlich nicht wirklich erkannt, was diese beiden Regisseure da erschaffen haben, dass Frauen genauso gut im Actionkino punkten können wie Kerle. Aber es wurde eben selten gemacht, ne?
Das Spannende ist jetzt, wo wir gerade über Sigourney Weaver reden, ich finde, dass sie im dritten Teil ihre beste Performance abliefert. Ich fand sie da, ich mag ihre Figur da, die Wandlung ihrer Figur und vor allen Dingen, wie Sigourney Weaver jetzt hier die Verwandlung ihrer Figur einfängt. Finde ich in Teil 3 wirklich am besten. Ich würde von dir gerne wissen, was glaubst du denn? Wir haben jetzt eine Geisterbahnfahrt, wir haben jetzt eine Achterbahnfahrt. Was für eine Fahrt wäre denn Alien 3?
Was there an alien on board?
Yes.
Das ist eine Tristesse à la Tarkovsky. Das ist eher wie sein Film, wie hieß der nochmal, Stalker. Es ist ein Film über Depression, so wie ich das interpretiere. Das ist er natürlich in Wahrheit wahrscheinlich nicht. Alien 3 habe ich natürlich sehnsüchtig erwartet damals und in der Cinema verfolgt, was denn jetzt endlich passiert, weil er kam einfach nicht. Und irgendwie hat das Studio David Fincher nicht vertraut und wollte dieses anders und jenes anders und bla 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 bla. Der Film kam einfach irgendwie nicht gefühlt. Und irgendwann kam er und dann hieß es, er wäre totale Scheiße. Wurde schon vorher als Flop sozusagen artikuliert und begleitete so eine Negativwelle. So, er kommt jetzt, Leute, aber er taugt leider nichts. Ja? Und ich auch ins Kino natürlich der erstes Wochenende. Und ich fand ihn gut. Ich fand ihn einfach, ich dachte, das ist ein schlechter Film? Naja. Und es ist einfach so wirklich. Damals hat man Wert darauf gelegt, dass Filme immer anders sind als die anderen. Heute habe ich das Gefühl, muss es immer gleich sein. Und damals, das war auch das erklärte Ziel von Walter Hill, David Giler, nee, das hatten wir letztes Mal schon. Wir müssen jetzt was anderes machen. Und dann hatten sie vor Alien 3, haben sie schon 7 Millionen ausgegeben an 4, 5, 6 verschiedenen Drehbuchentwürfen und alles war irgendwie nix. Einmal sollte es ein Holzplanet sein, dann dieses, dann jenes, dann sollten es Mönche sein, die da vor sich hin vegetieren. Irgendwann wurde es dieser Gefangenenplanet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Film.
Ja, ich mag den auch vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie hier eben, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie eine weibliche Hauptfigur einer noch präsenteren männlichen Gruppe gegenübergestellt wird. Mhm. Also wir haben ja Sigourney Weaver hier wirklich als die eine Person, die sich einem kompletten Planeten für Strafgefangene gegenüberstellt. Und ich mag total, wie sie sich hier den Respekt erarbeitet auf so eine gleichzeitig maschinelle, aber auch emotionale bzw. menschliche Art und Weise. Also ich finde, dass sie hier zwischenschön changiert. Und spannend ist ja da offenbar das Zerwürfnis zwischen David Fincher und sämtlichen Machern, weil zum Beispiel überliefert ist, dass sich David Fincher in einem Making-of über seinen Film sehr kritisch zu der ganzen Zusammenarbeit mit der Produktion und so weiter geäußert haben soll, weshalb sein Interview nie veröffentlicht wurde. Also es gibt auf einer DVD-Edition, auf einer offiziellen, auf der alle Filme mit sämtlichem Bonusmaterial und so weiter gelistet sind, gibt es Interviews mit allen Regisseuren außer mit ihm. Und sowas finde ich sehr spannend. Also ich finde nicht, dass man dem fertigen Film unbedingt anmerkt, dass da irgendwelche Kompromisse eingegangen wurden. Ich finde schon, dass er von der Düsternis, von der Intensität, von dem Anleiten der Schauspieler und Schauspielerinnen, dass der Film schon sehr an die Qualitäten eines David Fincher heranreicht, beziehungsweise dass die Qualitäten eines David Fincher hier durchscheinen. Und bin da dann doch überrascht, dass das offenbar nicht von großem, dass diese Liebe nicht auf Gegenseitigkeit gestoßen ist. Also findest du, dass man im Film das anmerkt?
Ich habe den jetzt im Kinocut gesehen, wie ich ihn seit 30 Jahren kannte. Und ich habe mir nochmal den Directors angeguckt. Und ich finde, der ist einfach länger und runder. Aber das ist kein anderer Film. Und deswegen verstehe ich es nicht so ganz. Weil Fincher hat ja gesagt, alle hassen ihn, aber keiner hasst ihn so sehr wie ich. Und das finde ich irgendwie, ach, ja, es ist doch, er hat natürlich auch keinen Audiokommentar gesprochen zu dem Film. Es war sein erster Film, er war 26. Ich verstehe nicht, warum man macht doch so seine Erfahrungen, aber man kann doch diesen Film anerkennen als sein eigenes Werk. Ich meine, dass der nicht jedem gefällt, ist mir klar, der ist sehr eigensinnig. Was ich aber gerade gut finde an dieser Serie, dass sie sehr eigensinnig ist und dass absolute Alpha-Tiere ihr ihren Stempel aufgedrückt haben. Wenn wir mal die ersten vier Filme nehmen, sind das vier Regisseure, die ja nicht viel mit sich handeln lassen offensichtlich und alle sehr selbstbewusst sind. Und David Fincher war offensichtlich nicht zufrieden, aber ja, keine Ahnung, er hat das ikonografischste Bild der ganzen Serie inszeniert. Und das ist das, wo Sigourney mit ihrer Glatze dieses Alien vor der Nase hat und fast so den Atem spürt schon. Und das Alien natürlich sie nicht beißt, weil sie weiß, Sigourney ist ja schwanger schon mit einem Viech. Das ist ja doch das berühmteste Bild der ganzen Serie. Und das ist aus Alien 3. Ja. Ich meine, klar, die haben damals noch nicht digital gearbeitet. Manche Effekte waren dann irgendwie, sind sie so ein bisschen, das sind zwar Puppen, aber es ist reinkopiert. Und man merkt, dieses Reinkopierte hat sich jetzt dann doch nicht mehr so ganz gut gehalten. Da sind einfach diese Puppen in Teil 2 dann doch ein bisschen geiler als immer das Reinkopierte. Aber diese Atmosphäre, und es ist auch mysteriös, diese Horde von Kerlen, die sich diesen Ehrenkodex auferhalten haben und versuchen, ihr nichts anzutun, außer mal einer Schlägerei, das ist ja auch eine immer präsente Spannung in der Luft, wo man denkt, so wann wird sie geraped eigentlich, ne? Und irgendwie geht's dann aber noch um den noch weit größeren Bösewicht und das ist dann das Monster als die Libido. Das finde ich auch ganz interessant. Also vielleicht hätte man da noch mehr raus machen können, aber ja, der Director's Cut geht 2 Stunden 25 und dann gibt's ein paar Unterschiede. Am Anfang kommt das Alien nicht aus einem Hund raus, sondern aus einem Ochsen. Die haben so Ochsenkarren auf dem Planeten und dann ist das eben ein Ochse. Aber das ist jetzt wohl dann Finchers Wunsch gewesen und ich weiß nicht, das macht für mich jetzt auch nicht so den Riesenunterschied. Und am Ende, wenn sie sich selber praktisch in die Lava stürzt, dann vermisse ich so ein bisschen im Director's Cut, dass dann vorher im Flug sozusagen das Alien noch rauskommt, was sie sich festhält. Das ist im Director's Cut nämlich nicht. Und das finde ich eigentlich schade, das finde ich eigentlich eine gute Idee in dem normalen Kinocut. Und so ist der Kinocut so ein bisschen gehetzt und unvollständig. Und der Director's Cut noch mehr Arthouse, aber nichts, wovon man sich distanzieren müsste, finde ich.
War ich übrigens sehr überrascht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich dann gesehen habe, Moment mal, dieses Bild, von dem du gerade sprachst, das ist doch das Alien-Bild. Ja. Warum kommt denn das erst in Alien 3 vor? Das ist ja das. Also ich würde fast behaupten, wenn du Alien in einer Fernsehzeitung irgendwie abbildest, dass sie dann das Bild von Alien 3 nehmen, einfach weil das so ikonisch ist. Also da war ich sehr, sehr überrascht. Das ist selbst an mir irgendwie vorbeigegangen.
Oder? Man wundert sich.
Ja. Und apropos Bild, das in Erinnerung bleibt. Ich glaube, wenn wir uns Alien 4 Wiedergeburt anschauen, ich glaube, dass wir dann insbesondere ein Bild im Kopf haben. Und es wundert mich nach wie vor, dass allen Ernstes Jean-Pierre Jeunet diesen Film inszeniert hat, der ja eigentlich so ein französischer Autorenfilmer ist, den man jetzt nicht unbedingt mit Alien-Horror in Verbindung bringt. Kannst du dir denken, welches Bild ich meine?
Aus Alien 4, da sehe ich immer so weitwinklige Visagen vor Augen. Nee, 4 weiß ich, warte mal. Ja, oder das Alien am Ende, das Mix.
Ja, natürlich,
klar.
Das aus dem Fenster gesaugt wird.
Who are you? Ripley, Ellen, Lieutenant First Class, number 36706.
Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab.
What the hell is going on here?
He is breeding an alien species.
Wish you could understand what we're trying to do here.
Now they brought it out of you.
Not all the way.
You want to tell us what this is?
It's a queen. She'll breed. You'll die.
Und was in Alien 3, finde ich, schon so ein bisschen anklingt, nämlich das immer mechanischere Spiel von Sigourney Weaver, wird hier natürlich perfektioniert, weil sie einfach ist sie ein Klon? Mhm. Sie ist ein klassischer Klon, oder ist sie, ne, oder?
Ja.
Und der erst halt wirklich so menschliche Interaktion wieder lernen muss und auch noch wesentlich mechanischer mit ihrem menschlichen Umfeld umgeht. Und das macht sie auch wirklich gut. Also auch wenn ich jetzt sage, so ab Teil 2 oder insbesondere ab Teil 3 war mir das immer halt ein bisschen zu wiederkehrend, dass wir sind wieder auf einer Raumstation, es ist wieder alles dunkel, wir warten eigentlich wieder, bis irgendein Alien rausschlüpft und die Menschen angreift und dann werden es immer mehr und so weiter und so fort. Ich habe das irgendwann über und finde auch trotz der verschiedenen Regisseure und Regiestile, dass da nicht mehr so viel Variation besteht. Aber wenn die Reihe etwas hat, was sie halt zu einem runden Gesamtergebnis macht und was sie auch immer wieder spannend macht, ist für mich der Umgang mit Ellen Ripley. Und wir haben jetzt schon so oft über sie gesprochen, deshalb, du brauchst jetzt nicht hier nochmal drauf eingehen, weil wir ja beide einer Meinung sind, was Sigourney Weavers Spiel hier ausmacht. Aber was ist denn das, wie stehst du zu Alien 4?
Alien 4 hatte damals einen schlechten Ruf. Ich weiß noch, war mit meiner Freundin drin und ging ja schon auf die 30 zu und dachte mir, klar, das gucken wir uns natürlich jetzt an. Und dann weiß ich noch so, dass es mir irgendwie gefallen hat, mehr als anderen. Ich glaube, offensichtlich bin ich ein echt richtig harter Fan der Reihe, wenn ich so drüber nachdenke. Gefiel mir fiel aber auch auf, also sind die Eindrücke von 97. Ich komme gleich mal zu den Eindrücken, die ich jetzt hatte. 97 hatte ich die Eindrücke, ja, jetzt fängt es an, sich zu wiederholen. Sie spazieren durch die Raumstation und werden von Aliens angegriffen. Trotzdem ist das alles sehr unterhaltsam. Ich mag die Schauspieler und ich wusste damals nicht so richtig, was ich davon halten sollte, aber ich fand es imponierend. Das sind die letzten 20 Minuten, die der größte Schleim-Overkill-Monster-Glibber waren, die ich bis dahin gesehen hatte. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals noch mehr Schleim und Glibber gesehen habe, als in den letzten 20 Minuten von Alien 4. Und da dachte ich, wow, da haben sie es jetzt aber echt mal übertrieben. Meine Freundin fand es, glaube ich, so semi. Und ich sage, ey, das war jetzt wirklich das war ja einfach übertrieben. Aber ich fand es imponierend. Das waren meine Eindrücke 97. Ich war irgendwie zufrieden, fand aber auch so ähnlich wie du. Ich fand, bis 3 wiederholt es sich nicht, auch wenn über die Gänge gerannt wird. Und 4 fängt so langsam an zu samplen und sich die Highlights der Serie von vorher zu schnappen und nochmal irgendwie darzubieten in anderer Form. Das war mein Eindruck von 97. Jetzt?
Und,
ja, sag.
Ja. Nee, ich wollte
nee,
dich...
Nee, frag, sag ruhig. Achso, weiter. Dann kann ich sagen, jetzt gefiel mir der Film tatsächlich viel besser, weil ich den Humor viel mehr zu schätzen gewusst habe oder auch bemerkt habe. Ich finde, Jeunet macht da lustige Sachen. Er war damals ein Hipster-Regisseur, weil er hatte Delikatessen gedreht. Und den Delikatessen hatte jeder geguckt. Jeder hatte Delikatessen gesehen. Das ist ein absoluter Hipness-Film Nummer 1 der 90er gewesen. Und danach Stadt der verlorenen Kinder, das war auch dann noch so ein Nachfolger, den jeder gesehen hat. Das waren immer dieselben Darsteller, es war ein ähnlicher Humor. Und diesen ganzen Style, den hat er dann auf Alien 4 draufgedrückt. Deswegen haben sie ihn auch geholt, weil er einfach angesagt war. Und das haben viele kritisiert, dass es eigentlich ein Jeunet-Film ist. Ich finde das aus heutiger Sicht, das, was ich damals bemängelt habe, dass es doch ein bisschen sich alles wiederholt und abgeschmackt ist, finde ich heute umso geiler, weil ich sehe, es ist wieder ein eigenständiger Film von einem Regisseur, der das macht, was er will. Und jetzt, ich kürze das mal ab, also wie gesagt, ich fand den Humor toll, diese Badass-Haltung in dem Film, diese 80er Jahre, meinetwegen, wenn Michael Wincott da halb zerfetzt in dem Loch liegt und das Alien kommt und beschnuppert ihn und dann kommt aus seinen Eingeweiden eine Pumpgun und schießt dem Alien die Birne weg und dann kommt Sigourney Weaver aus Michael Wincotts Eingeweiden. Oh, wow. Also da sind Szenen drin und als allerletztes, und das ist wahrscheinlich provokativ, ich finde Sigourney im vierten sogar am besten, weil sie geklont ist nach 200 Jahren. Also sie hat ihr Leben schon vor 200 Jahren ausgehaucht. Jetzt wird sie geklont. Es ist ihr alles egal, hat einen Sarkasmus, guckt auf diese Leute hinab, weil sie es einfach besser weiß. Das spielt sie ganz subtil weg in einem leichten Lächeln. Es ist einfach toll, wie sie, und wir schweben mit ihr über den Dingen, denn wir haben die ersten drei Aliens gesehen und wir wissen es auch besser und wir wissen, diese Trottel laufen alle in ihr Unglück und was mit Sigourney Weaver passiert, ist relativ wurscht, weil sie ist eh schon tot, sie sagt es ja auch einmal, wo Ron Perlman, glaube ich, fragt, ja, was, aber damals, du kennst doch diese Viecher, was ist denn dann passiert, was hast du denn da gemacht, und sie sagt, ja, ich bin gestorben, so. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Wahnsinn. Also Sigourney, ich war in love mit ihr jetzt, als ich es jetzt gesehen habe vor 3 Wochen. Da hat es mich wirklich erwischt. Da hatte ich einen Crush auf Sigourney in Teil 4.
Und der Film hat natürlich, und da muss ich sagen, das sind die Szenen, die ich am gesamten Alien-Franchise am meisten genieße, Alien-Kampfszenen im Wasser.
Ja, Wahnsinn, total geil.
Und das sind die, ich finde, da dürfen die sich so krass auch visuell austoben, die Regisseure. Das sind auch, ja, das sind die Szenen, die ich tatsächlich am meisten zu schätzen weiß, weil ich die einfach von der Action und Inszenierung her auch am abwechslungsreichsten finde. Und davon hat Alien 4 einige. Vor allen Dingen ist mit Alien 4 jetzt auch erstmal das Regiekarussell vorbei, denn mit dem nächsten Teil der Reihe kehrt ein alter Bekannter zurück auf den Regiestuhl für Prometheus aus dem Jahr, müsste 2012 ja. gewesen sein, ja. richtig? Hat wieder Ridley Scott Regie geführt. A king has his reign.
Big things have small beginnings.
Und zu meiner Überraschung ist er einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als man das nach Alien 1 erwartet hätte. Denn ich muss sagen, ich habe so mitbekommen, dass sich bei Prometheus ja extrem die Geister scheiden. Aber ich habe es ja auch schon vorweggenommen, dass ich eher so ein Fan war für die leisen Töne im Alien-Franchise. Und dieser philosophische Ansatz, den Ridley Scott hier wählt, den finde ich schon wirklich sehr spannend. Auch wenn man dem Film natürlich, wenn man so will, zur Last legen kann, wir haben hier keine Sigourney Weaver mehr, sondern es ist eine andere Generation an Alien beziehungsweise an Forscherinnen und Forschern, sind auch nicht mehr alleine mit einer Frau, sondern haben hier jetzt mit Nomi Rapace und Charlize Theron zwei wichtige Frauenfiguren. Und ja, auch Prometheus hat halt Bilder, die ich einfach im Kopf behalten habe. Also ich mag den sehr gerne, kann aber verstehen, wie man den Film im Rahmen der Alien-Reihe dann doch eher wie so ein Außenseiter empfindet.
Er hat halt im Wesentlichen keine Aliens, aber ich weiß noch, bevor Prometheus rauskam, gab es schon einen Hunger nach einem neuen Alien-Film und es gab auch ein Interesse daran, die Vorgeschichte zu erfahren, denn 2012 waren noch nicht alle Vorgeschichten der Filmgeschichte erzählt. Es war also noch immer so ein bisschen was Neues, wenn man irgendwie ein Prequel irgendwie inszenierte und
auch der größte Abstand zwischen zwei Teilen mit 15 Jahren.
Ja, wenn man
übrigens
jetzt Alien vs. Predator außen vor lässt, was ja einfach nur so ein Paul Anderson B-Movie war und Lance Henriksen aufgefahren hat und sicherlich solides Popcorn-Kino, aber eben in dieser Reihe ja nicht so verankert. Außer, dass sich so ein paar Mythen genommen werden wie Wayland und bla bla bla. Prometheus ist komischerweise bei vielen Leuten nicht so beliebt. Ich merke das oft so, der war scheiße. Und ich muss sagen, dass der absolut bildgewaltig ist. Ich finde, dass der mein Interesse an wirklich imposanten Space-Szenarien, Weltraum, Riesenraumschiffe, verbunden mit Action, komplett übererfüllt. Also visuell ist der Film eine 10 von 10, muss ich sagen. Und inhaltlich ist er zumindest okay. Also er ist nicht ganz, glaube ich, so deep, wie Ridley Scott denkt. Ja, die Idee ist gut mit den Architekten. Er hat ja auch hinten noch ein paar Szenen rausgeschnitten. Es gibt ja Naomi, macht ja dann noch einen riesen Zweikampf mit diesem Architekten, wie heißt er, ja? Dieser große Typ mit der Glatze. Die prügeln sich dann noch durchs Raumschiff. Das hat er alles rausgenommen, dass der irgendwie dann doch so ein bisschen gottgleicher bleibt und nicht so runtergegradet wird auf so einen Prügelknaben wie bei Bloodsport. Jedenfalls, er hat ein bisschen entschärft. Es ist ein bisschen mystischer dann dadurch geworden. Und ich finde, es ist ein guter Unterhaltungsfilm, dass bei ihm immer das mit der Evolution so schnell geht. Von einer zur nächsten Geburt, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Erst ist es ein Oktopus, der gebiert dann ein Alien, was dann halt so nackig ist und weiß. Das ist immer so, Evolutionen dauern ja eigentlich ja Millionen. Bei Ridley Scott geht das dann aber auch mal einfach nur, wenn man schwanger ist und da kommt was anderes raus. Naja, komm, ist egal.
Und er hat natürlich die Szene, wo ich weiß nicht, ob man sich da zurecht. Ich finde schon, dass sie eine gewisse Aussagekraft hat über Menschen und gerade so dieses, was den Mensch zur Maschine macht, beziehungsweise, andersrum, wann die Maschine menschlich wird quasi. Aber diese Szene mit Michael Fassbender, der Flöte spielt, ist natürlich schon so ein bisschen auch gerne mal Zielscheibe für die ein oder andere amüsante Szene, aber ich finde sie schon irgendwie auch in ihrer Inszenierung wieder intensiv. Also du hast es nicht, der ist nicht nur bildgewaltig, ich finde ihn auch wahnsinnig schön, einfach im klassischen Sinne. Und er hat halt eine intensive Atmosphäre. Der Film ist, finde ich, gar nicht großartig spannend oder nervenaufreibend. Er ist einfach sehr intensiv und man hat so eine durchgehende, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Spannung und Anspannung, zumindest im Kino. Weil ich finde, dass man bei Anspannung die ganze Zeit auf so eine Eskalation wartet und Spannung zieht sich über so ein oder und bei Spannung, die ist einfach so durchgehend da. Und ich finde, dass man bei Prometheus zwar eine durchgehende Anspannung hat, die aber letzten Endes nur sehr bedingt eingelöst wird, was ich aber ja beeindruckend finde. Also der ist so ein bisschen vorbei an den klassischen Sehgewohnheiten.
Es ist interessant, dass er sich eigentlich dieses Mythoses bedient, dass er die Spannung nicht daraus zieht, wo kommt ein Monster. Er bezieht die Spannung daraus, was glaubt das Publikum, steckt hinter der Quelle des Lebens, hinter der Existenz der Aliens, hinter dem Teil 1 eigentlich. Also eigentlich bezieht er die Spannung daraus, dass man wissen möchte, welches Geheimnis wird jetzt am Ende gelüftet? Weil er wahnsinnig geheimnisvolle, große Bilder auffährt und dann möchte man die Entblätterung dieses Geheimnisses sehen. Also das ist, glaube ich, am wirkungsvollsten, wenn man vorher die Serie gesehen hat. Nur war der Film wahnsinnig erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt die meisten Leute, die reingerannt sind, alles irgendwie Fans der Serie waren oder einfach auch blauäugig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da blauäugig reingeht. Also wenn man keinen Alien-Film vorher gesehen hat, ob der Film dann dieselbe mystische Wirkung oder Spannung entwickelt. Weil
Das kann ich dir beantworten. Bei mir war
aber
das.
Aber du
so.
Hattest ja schon Alien-Filme davor gesehen oder jetzt gar nicht?
Nee, Prometheus 2012 dürfte der erste Film sein, den ich im Kino
gesehen
habe.
Im Kino,
den ich
aber du hattest
hab.
Vor 2012 doch wahrscheinlich schon dann.
Ich.
Nee, gar nicht?
Nee.
Ach so, nee, gar ach so nicht, tatsächlich. Nee. Das war dein erster Alien-Film. Ja, ja, okay, dann ist es natürlich interessant. Ja. Ich dachte, du hättest da der erste, also, den du im Kino gesehen hast und die anderen dann vielleicht.
Nee.
Ah, okay.
Es müsste sogar wirklich der erste Alien-Film gewesen sein. Es sei denn, ich habe vorher irgendwann mal Alien so im Fernsehen
gesehen.
Okay, nee,
da habe ich das falsch verstanden, weil
ich
dachte, das wäre der erste, den du zeitgenössisch neu gesehen hast und die anderen dann vielleicht dann, gut, Aliens dann davor auf Video oder so und dann in Prometheus. Okay, ist interessant. Also bei dir hat der gefunktioniert, ja, ohne das Geheimnis
absolut
wissen zu wollen.
Ja.
Ah, okay.
Genau.
Ich finde interessant, dass er so eine, dass er diese Anfangsgeschichte erzählt von diesem Peter Weyland, also der da ja als Guy Pearce, als alter Opa natürlich vorkommt. Und ich weiß gar nicht, ob die Szene im Film ist. Es gibt auf der Blu-ray so ein Special, wo er praktisch eine große Anrede hält vor einem unfassbar großen Saal, dieser Peter Weyland in jung, also Guy Pearce in normal jung, wo man zurückrechnen kann, dass er wohl 1978 geboren sein muss, der Gründer von Weyland-Yutani, weil diese Szene spielt 2023, also letztes Jahr. Wir haben es nicht mitgekriegt, gedreht wurde es natürlich 2011, aber Peter Weyland macht ein Kick-Off-Meeting vor ungefähr 500.000 Menschen, wie er sich die Zukunft vorstellt. Das ist ein Extra auf der Prometheus Blu-ray. Das kann man sich angucken und das ist sozusagen der Beginn dieses gigantischen Konzerns, der ja dann irgendwann so ein bisschen andere Wege einschlägt und in die Waffenlobby auch eindringt. Das Ende von Weyland-Yutani wird übrigens in einer Deleted Scene bei Alien 4 erwähnt. Da wird beiläufig erzählt, dass Walmart die aufgekauft hat. Also irgendwie weniger mystisch. Da muss man sagen, da ist ein großer Unterschied zwischen Alien 4 und Prometheus in der Ernsthaftigkeit, muss man sagen, ja.
Und apropos weniger mystisch, von diesem mystisch-philosophischen geht es jetzt, ja, weiter zu Alien Covenant.
Yeah.
You hear that?
What?
Nothing. No birds. No animals. Nothing.
What's happening?
I need you back here right now. I need you back.
Okay, baby, just calm down, sweetheart. Calm
down. Tell me to calm down.
You're breaking up.
All of this is to start our new life.
Und wenn ich das so mitbekomme, zwischen Prometheus und Alien Covenant liegen diesmal nur 5 Jahre. Der kam 2017 raus, auch von Ridley Scott. Und wenn ich das so mitbekommen habe, gilt Alien Covenant so ein bisschen als der bisherige Schwachpunkt der Reihe. Oder würdest du da auch aus der Perspektive einer eher älteren Fanbase was anderes
sagen?
Nee,
hat mich
also so das Gefühl,
wahnsinnig gelangweilt. Hat bei mir gar nicht gezündet, ja, tatsächlich, im krassen Kontrast. Mit Prometheus hätte für mich allein stehen können. Ich fand diese Evolution am Ende bescheuert damals. Aber da hätte man mit leben können. Und Alien Covenant, finde ich, versteigt sich dann wirklich komplett in irgendwelche Geisteswissenschaften und dann spielt er mit sich Flöte da und sitzt sich gegenüber und dann wird es so abgehoben, ohne wirklich deep zu sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da versucht Ridley Scott ein Fass aufzumachen, verliert die Characters aus der. Ich finde diese ganzen Handlungspersonen da relativ langweilig. Die Bildgewalt erreicht er auch nicht mehr von Prometheus und er zeigt uns wieder Gänge und Labore, die brennen und zum 100. Mal. Und da muss ich dir dann ganz spät doch wirklich komplett dann zustimmen mit der Wiederholung. Das ist in Covenant wirklich schon recht schmerzhaft. Und ich fand ihn jetzt beim 2. Mal, wo ich ihn gesehen habe, tatsächlich besser, weil im Zusammenhang mit Prometheus geht das dann doch relativ reibungslos weiter inhaltlich. Das ist, glaube ich, immer gut. Damals hatte ich da 5 Jahre zwischen und deswegen hat er bei mir noch weniger gezündet. Jetzt hatte ich zumindest den Zusammenhang und es ist dann als Story doch teilweise interessant. Weyland taucht ja auch wieder auf am Anfang des Zwiegesprächs mit Michael Fassbender, der Schöpfer, die Schöpfung und der Schöpfer und bla bla bla. Ja, Man kann's mal gucken, aber so richtig weggehauen tut der mich nicht.
Ach, war die Szene mit dem Flötenspielen in Michael Fassbender in Teil 5?
Teil 5? Also in Covenant? Ich verliere die Übersicht.
Ich dachte in Prometheus.
Vielleicht spielt er in Prometheus ja auch Flöte. Das wusste ich nämlich jetzt nicht mehr.
Das kann gut sein.
Also definitiv spielt er Flöte in Covenant 100%.
Okay, ich verbinde die Flötenszene irgendwie mit Prometheus, aber ist ja auch egal. Ich habe ja schon gesagt, wie
das weiß ich nicht. Ganz sicher aber in Covenant. Ganz sicher spielt er da Flöte, quatscht mit sich selbst.
Okay, alles klar.
Und dann immerhin hat Covenant noch ein paar mutige Ideen, finde ich. Also dieses doch sehr negative Ende finde ich dann ganz. Er hat eigene Ideen. Und das ist ihm einem weiteren Film doch, damit ist er einem weiteren Film doch sehr weit voraus, finde ich, zu dem wir noch kommen. Aber ich finde ihn trotzdem verhältnismäßig gescheitert irgendwie. Für mich, also schon jetzt hier, Ridley Scott persönlich, zu viel Wiederholung vom selben. Und das, was Neues, ist so abgehoben, dass ich dann denke, du, es fing mal an als Slasher im Weltall und jetzt erzählst du uns hier, das ist ja ehrenwert, aber mich erreicht es jetzt nicht mehr so ganz.
Ja, er hat für mich so gesehen keine Seele und ich mag auch, und das finde ich, jetzt kommen wir ja gleich direkt zu Alien Romulus. Was Alien Romulus für mich hat, ist, dass der wirklich eine Haptik besitzt und dass ich wirklich das Gefühl habe, die sind auf einem Raumschiff,
schon, ja,
beziehungsweise auf einer Raumstation. Und das sieht alles wirklich absolut handgemacht aus, auch so ein bisschen dreckig und schmierig. Und das mag ich an Alien Romulus, was, ja, ich finde, Alien Covenant nicht hat. Also der, ja, da fühlen sich die Sets nach Sets an, während sich die Sets in Alien Romulus nicht nach Sets, sondern nach echtem, nach echter Kulisse anfühlen. Und ich bleibe, ist jetzt völlig egal, in welchem Film die Flötenszene vorkommt, denn ich halte daran fest, dass ich sie spannend finde, dann ist sie aus meiner Sicht wahrscheinlich das Beste, was mir aus Alien Covenant irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Aus negativer Sicht möchte ich an Covenant noch anmerken, dass ich finde, dass die Figuren nie bescheuerter und dämlicher agiert haben als in Alien Covenant.
Das kann sein.
Und das ist wieder was, wo ich sagen muss, da gefällt mir zumindest Alien Romulus auch besser im Umgang mit den Figuren.
Is this really where you want to spend the rest of your life?
You know I don't.
Then this is our only ticket out of here.
Are you sure you want to do this?
Aber bei mir hat Romulus leider für die Möglichkeiten, die man heutzutage auch aus technischer Sicht hat, um einen Alien-Film zu machen, die je länger oder je moderner es wird, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch. Aber davon abgesehen ist Romulus für mich vor allem ein Best-of von den Dingen, die man in sämtlichen Teilen zuvor gesehen hat. Ich meine auch wirklich Best-of. Also ich finde schon, dass man zwar viel übernimmt aus den bisherigen Filmen, aber zumindest das auch gut macht. Aber der hat bei mir jetzt nichts hinterlassen, was für die Ewigkeit ist.
Ja, also du hast genau recht. Der ist optisch wahnsinnig imposant. Sieht wirklich toll aus. Und ich finde, die ist die endgültige Verschmelzung zwischen Practical, CGI, Set. Ich sehe da keinen Unterschied mehr. Das ist tatsächlich optisch eine unfassbare Perfektion, die sie da auf die Kette gekriegt haben. Das Ding ist nur, mich hat es wirklich komplett nicht erreicht. Also ich finde den Film jetzt auch nicht im Sinne von schlecht, schlecht. Es hat mich unfassbar kalt gelassen und wahnsinnig gelangweilt. Und ich hatte wirklich damit zu kämpfen, dass ich nicht doch einnicke. Das war mir ganz selten, ne? Und das sage ich auch nicht einfach nur so. Das hat mich so, weiß ich nicht. Also diese Figuren kamen mir gar nicht nahe. Dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, was soll denn jetzt noch passieren, wenn die Prämisse nur so ein Heist-Movie ist, dass die da so ein MacGuffin klauen auf der Station. Ich finde es dramaturgisch auch komisch. Erst wird ja sowas, und das fand ich ganz gut, wird ja aufgebaut, ihr habt 36 Stunden Zeit. Das wird dann aber so fallen gelassen. Also aus dieser Dynamik dieses Zeitdrucks machen sie irgendwie nichts mehr. Dann habe ich mir erst gewünscht, dass möglichst schnell alle tot sind, weil ich die so nervig und uninteressant fand, die Figuren. Dann waren sie alle tot. Und dann hat es dem Film auch nicht geholfen, weil dann schleicht sie mit dem Roboter da über die Gänge die ganze Zeit. Und ich finde, Fede Alvarez kann actionmäßig auch nichts. Also ich habe die Szenen zum Teil nicht kapiert, was das jetzt actionmäßig von mir wollte, vom Aufbau, warum sie da runterfällt, da landet, das Alien sie auffängt, sie hängt plötzlich an einem Seil, dann schwingt sie sich rüber zu einer Tür. Also das war alles so von Einstellung zu Einstellung. Vielleicht war ich auch zu müde. Ernsthaft jetzt, ich war auch müde. Vielleicht muss ich dem Film nochmal eine Chance geben. Aber das hat bei mir überhaupt nicht gefunkt irgendwie. Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Nee, er hat natürlich keine Sigourney Weaver im Zentrum. Aber gut, das hatte Prometheus auch nicht. Nee,
eben, aber Naomi Rapace war schon super.
Ja.
Ja, die war schon super.
Aber in Romulus, sämtliche Figuren sind einem egal. Ja. Die bekommen auch überhaupt kein Futter an die Hand. Also wir erfahren gar nichts von denen. Und du hast es eigentlich alles gut gesagt. Also am Ende bleibt nichts übrig. Ich war nicht müde im Kino und mich hat das trotzdem alles nicht erreicht. Was ich ganz lustig finde, ist, wir haben über die verschiedenen Regisseure und ihren Wiedererkennungswert in der Reihe gesprochen. Und ich finde, gerade durch diese Heist-Thematik zu Beginn, da merkt man schon, dass Fede Alvarez da so ein bisschen sein Don't Breathe-Ich wieder hervorgekramt hat. Und der hat ja auch irgendwie eine merkwürdige Schwäche dafür, junge Erwachsene in einem möglichst unsympathischen Licht dastehen zu lassen, nur dass man bei dem Remake von Evil Dead und auch eben bei Don't Breathe ja irgendwann durch die Situation, in denen die Figuren sich hineinmanövrieren, mitgeht. Und dafür war Alien Romulus für mich in seiner Gesamtheit einfach nicht mitreißend genug. Also da hätte der Film über seine Handlung kommen müssen und er versucht aber auch über seine Figuren zu kommen und deshalb, ja, für mich leider
wie du, in Ordnung. Genau wie du sagst, über die Handlung kommen, weil alle anderen Regisseure haben da einen Riesenfass aufgemacht und haben versucht, eine komplett neue Philosophie zu entwickeln. Ridley Scott hat es komplett übertrieben bei Covenant. Das war war mir einfach dann zu viel. Dann geht er back to the roots, das ist nachvollziehbar. Er hat sogar eine ganz gute Idee. Er klaut sich dieses Heist-Movie-Motiv. Er macht so eine Dramaturgie auf wie bei Phantom-Kommando. Du hast 36 Stunden und genau bis dahin musst du den Job erfüllt haben. Bei Phantom-Kommando waren es 8, 11 Stunden, weiß ich nicht mehr. Das ist auch gut geklaut. Das heißt also, statt einer Philosophie hat er eigentlich eine schöne Dramaturgie sich zurechtgelegt. Ja, aber ich weiß es nicht, er macht da nichts raus irgendwie. Dann sind alle tot, alle sind wahnsinnig uninteressant. Ich fand die erste Szene, die ganz interessant in dem Film war, ist diese Säure, die in der Luft schwebt. Aber da passiert auch, sie fliegt dann da so drunter her und dann lässt die Schwerkraft nach, dann ist sie, es ist merkwürdig spannungslos alles. Also aus ursprünglichen Dramatur. Ja, guck mal, hier am Ende, auch der Showdown ist wie bei 4, das ist dann jetzt so ein Typ mit so dünnem Körper, wie heißt er? Javier Bautier, nur ein anderer. Mhm. Und das ist irgendwie auch Alien 4, die Symbol. Also es ist hier jede Szene, kann man irgendwie eine Entsprechung in einem alten Film finden. Und gut, das Ganze als, sagen wir mal, Action-Dramaturgie zu machen, hat dann aber irgendwie auch nicht geklappt.
Nö. Naja, aber wir sind zumindest gespannt, was das Alien-Franchise ja noch so bereithält. Ja, mal schauen.
Ich bin jetzt gerade ernüchtert. Ich habe natürlich auch wirklich jetzt dann doch nach der langen Zeit, wie ich diese Sachen gucke und mag, dann bin ich da auch bei deiner Einschätzung angelangt, dass das sich jetzt langsam so auf eine Art wiederholt. Und da muss schon irgendwie, müsste jetzt was total Mutiges, Freshes kommen, was mich persönlich da jetzt noch mal rockt. Aber jetzt so ein generisches Zusammenführen von den besten Szenen, die wir hatten, das brauche ich jetzt wirklich gar nicht mehr. Also
ja, im besten Fall kommt noch mal einfach ein Regisseur mit starker Handschrift, der frischen Wind in die Sache bringt. Wäre ja schön.
Ja, aber gucken wir mal. Vor 10 Jahren wollte Neil Blomkamp, der Regisseur von District 9, einen Film mit Sigourney machen. Ja. Sigourney war begeistert von dem Drehbuch. Sie wollten es zusammen machen. Und dann hat Ridley dazwischen gefunkt, weil er seine Prequel-Trilogie erst machen wollte. Und Jetzt weiß ich nicht, Sigourney ist 74. Ich fände es geil, wenn sie nochmal Ripley macht und wenn Neil Blomkamp vielleicht doch nochmal sein Drehbuch aus der Schublade rausholt und die beiden zusammen nochmal so Ripleys letztes Kapitel. Fände ich super geil. Das sind aber so Nerdträume und ich habe keine Ahnung, ob die jemals in Erfüllung gehen werden.
Wir werden es sehen, denn wenn es soweit ist, werden wir hier im Podcast, der bestimmt noch viele, viele Jahre geht, auf jeden Fall sprechen über den nächsten Alien mit Sigourney Weaver. Vorher sehen wir sie ja erstmal in sämtlichen Avatar-Produktionen. Also warten wir mal ab, wofür sie noch Zeit hat in nächster Zeit. Ich würde sagen, wir sind dann hiermit am Schluss dieses Podcasts. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind der Alien-Reihe wirklich gut gerecht geworden. Ist auch wieder ein bisschen länger geworden, aber das muss es ja, damit wir der Reihe gerecht werden. Und ich ziehe jetzt weiter um. Du wirst jetzt wahrscheinlich weiter drehen.
Ja.
Und wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, auf die freue ich mich nämlich sehr. Im Zuge des Kinostarts von Smile 2 reden wir über die krassesten Horrorfilme der letzten Jahre. Und da freue ich mich richtig drauf, denn wir haben beide einen davon gerade gesehen. So viel sei verraten, Demi Moore gehört dafür mindestens für einen Oscar nominiert.
Das können wir euch mal rot im Kalender anstreichen, wenn dieser Film Mitte des Monats anläuft. Das ist eine Breitseite, wie man sie alle paar Jahre nur erlebt. Ein absolutes Superbrett. The Substance, guckt es euch an im Kino. Es ist übrigens hier tatsächlich relativ egal, ob synchronisiert oder nicht. Viel gesprochen wird in dem Film nicht. Man kommt mit Untertitel bestens durch. Es wird wirklich wenig gesprochen. Es ist sehr visuell und in der Aussage, sagen wir mal, sehr eindeutig, das ist ein Schlag in den Magen und vor den Kopf, den man sich nicht entgehen lassen darf. Wirklich. Zieht ihn euch rein, wir bequatschen den hier und muss man gesehen haben, The Substance.
Auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich von dir, Thilo. Ja. Ich verabschiede mich von den Leuten da draußen. Und dann hören wir uns am 1. September, nein, am 1. Oktober, hören wir uns auf jeden Fall wieder.
So machen wir's. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.